Ich habe die letzte Woche eine Liste gelesen von den 10 skurrilsten Phobien, die es gibt. Also Angstzuständen. Da gibt es zum Beispiel die Klinophobie, das ist die Angst, ins Bett zu gehen. Oder die Alliumphobie, das ist die Angst vor Knoblauch. Das haben die Vampire und ein paar andere scheinbar auch noch. Und dann gibt es die Uranophobie, das ist die Angst vor dem Himmel. Das sehen wir bei Asterix und Obelix, ne? Die hatten Angst, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Dann gibt es die Panophobie, das ist die Angst vor allem. Keine Ahnung, wie die Menschen das überleben. Und dann, das ist eine sehr interessante, ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig aussprechen kann, die Hippopotomonstrososquipedaliosphobie, das ist die Angst vor langen Wörtern. Und dann gibt es die Kaetophobie, das ist die Angst vor Haaren. Und unser Held Jakob hatte diese. Er konnte sich, haben wir letztes Mal gesehen, endlich nach 20 Jahren von seinem ihm seelenverwandten, schlitzohrigen Onkel Laban losreißen. Und jetzt ist er auf dem Weg nach Hause, auf dem Weg zurück ins verheißene Land. Aber er weiß, da wartet sein rassig behaarter Zwillingsbruder Esau. Der war behaart wie eine Ziege. Und der hatte vor 20 Jahren geschworen, den Jakob umzubringen, weil der ihn übers Ohr gehauen hatte. Und das war der Grund für seine Flucht. Das hat seine Flucht ausgelöst. Und jetzt ist er auf dem Weg zurück und er hat mächtig Schiss vor dem Esau. Und wir werden heute sehen, wie Gott den Jakob durch diese Umstände endlich an das Ende von sich selbst bringt, an das Ende von seinem Selbstvertrauen, an das Ende von seinem cleveren Manipulieren. Jakob war so einer, der aus seiner eigenen Kraft gelebt hat, aus seiner eigenen Weisheit. Und solange wir das tun, stehen wir uns eigentlich wirklich selber im Weg. Also wir lesen ab Vers 2. Und Jakob zog seiner Wege. Da begegneten ihm Engel Gottes. Also er zog Richtung Kanaan und da begegneten ihm Engel Gottes. Und Jakob sagte, als er sie sah, das ist das Heerlager Gottes. Und er gab dieser Stätte den Namen Mahanaim, das heißt so viel wie Doppellager. Jakob und die Seinen waren nicht alleine beim Campen. Da war noch eine ganze andere geistliche Welt um sie herum, eine ganz andere Dimension, die Engel, Dämonen, Gott sowieso. Wir wissen, Gott ist allgegenwärtig. In der Apostelgeschichte 17 hat Paulus über Gott gesagt, er ist nicht fern von jedem von uns, denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir. Und ihr wisst, Jesus hat uns ganz konkret seinen Jüngern zugesagt, in Matthäus 28, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also da ist eine ganze geistliche Welt um uns herum. Auch um uns hier. Wir sind heute nicht alleine hier. Und Menschen in anderen Kulturen, in Afrika und in Asien, die leben ganz natürlich mit diesem Bewusstsein, dieser geistlichen Welt, dieser geistlichen Dimension. Wir in unserem postchristlichen Westen leben an dieser Stelle sehr oft sehr realitätsfremd. Wir sind so geprägt vom Materialismus und Naturalismus, dass wir das, was wir mit unseren irdischen Sinnen nicht sehen können und nicht anfassen können, eben diese geistliche Dimension, dass wir das ausklammern. Die Gegenwart Gottes, die Gegenwart von seinen Engeln, von Dämonen, die Gegenwart von diesem geistlichen Kampf, der um uns herum abgeht. Und das schwächt uns eigentlich in diesem geistlichen Kampf. Und wir sehen nicht klar. Ich glaube, es fällt uns wahrscheinlich auch schwerer zu beten als manchen anderen Völkern in anderen Kulturen. Und ich glaube, wir würden anders leben, wenn wir immer bewusst in dieser Gegenwart Gottes leben würden, in diesem Bewusstsein, dass Gott gegenwärtig ist. Ich glaube, wir würden viel zuversichtlicher sein, wenn wir mit geistig offenen Augen durch diese Welt gehen würden. Wenn wir in der Zuversicht der Gegenwart des allmächtigen Gottes leben würden, in der Zuversicht der Engel, die um uns sind. Gegenwart seiner Engel. Und ich glaube, jetzt sind wohl Engel hier unter uns oder über uns. Im 1. Korinther 11 lernen wir, dass die Engel uns beobachten, wenn wir zusammenkommen, als Gemeinde Gottes. 1. Timotheus 5, Vers 21, da schreibt Paulus: Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln. Leute, das ist das Publikum, vor dem wir leben. Jesus und Gott und den Engeln. Im Hebräerbrief 1 wird uns gesagt, dass die Engel dienstbare Geister sind, ausgesandt um derer Willen, die das Heil erben sollen, uns. Es gibt keinen Zweifel, dass Engel mächtiger sind als wir Menschen. In Jesaja 37 sehen wir, dass ein Engel 185.000 Soldaten der assyrischen Armee erschlagen hat, die Jerusalem belagert haben. Also die Engel sind stärker als wir, kein Zweifel. Aber trotzdem scheinen wir Menschen Gottes Augapfel zu sein, besonders wir, die wir ihm vertrauen. Und er sendet seine Engel aus, um uns zu dienen und um uns zu beschützen, um uns zu helfen. Und ich glaube, wir bräuchten mehr solche Momente, wie es der Diener des Propheten Elisa hatte im 2. Buch Könige im Kapitel 6. Der war voll Angst, weil die syrische Armee die Stadt umzingelt hatte, in der sie waren. Und sein Diener sagte zu Elisa: Ach, mein Herr, was sollen wir tun? Er aber sagte: Fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte: Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Das Heerlager Gottes, das Heerlager seiner Engel hat er hier in einem Bild gesehen. Gott ließ den Diener des Elisa die geistliche Realität sehen. Die waren schon vorher da, nur war es ihm nicht bewusst. Er hat in dem Bewusstsein gelebt von dieser Realität. Aber jetzt, wo es ihm bewusst war, hatte er keine Angst mehr. Im Psalm 34, Vers 8 heißt es: Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Schmecket und sehe, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, der Mensch, der sich bei ihm birgt. Ich kann an Römer 8 denken, Vers 31. Was sollen wir dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Also wenn Gott und seine Engel mit uns sind, was für Probleme haben wir noch? Das rückt alles ins richtige Licht, das ändert unsere Perspektive. Und wann ist Gott mit uns? Ganz einfach, wenn wir mit ihm sind, dann ist er mit uns. Also wir Nachfolger Jesu, wir sollten eigentlich die zuversichtlichsten Menschen sein und die mutigsten Menschen sein von allen Menschen auf dieser Welt. Wenn wir in diesem Bewusstsein der Gegenwart unseres allmächtigen Gottes und seiner Engelsheere leben. Können in diesem Bewusstsein leben, dass wo immer wir als Leib Christi oder als Glied an seinem Leib tätig werden und wo immer wir hingehen, da ist das Reich Gottes gegenwärtig. Ich denke an das Buch Josua, wie Gott dem Josua gesagt hat, 1. Josua, Vers 3, jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben. In Vers 9 sagt Gott zu Josua: Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten, in Zeiten wie diesen, wo so viele Menschen so verängstigt sind und so verunsichert sind, da müssen Menschen, mutige und zuversichtliche und geistliche Christen, sehen. Also lasst uns mutig leben in der Gegenwart Gottes. Amen. Jakob war so oft, wie wir auch sind, oft. Er hat aus eigenen Ressourcen, aus eigener Energie, aus seiner eigenen Weisheit gelebt. Er war ein harter Arbeiter. Er hatte seine Tricks. Er wusste, wie man andere manipulieren kann. Und ein Stück weit war er erfolgreich. Aber trotzdem hat er sich selbst begrenzt. Er hat auf der Ebene gelebt, wenn er eigentlich auf der Ebene hätte leben können. Er hat auf der rein menschlichen Ebene gelebt, im Potenzial seiner rein menschlichen Ressourcen. Dabei waren Gott und seine Engel die ganze Zeit bei ihm. Aber das hat er sozusagen nicht angezapft, diese Ressource, die Ressourcen des allmächtigen Gottes. Und es ist interessant, dass sowohl bei seinem Auszug aus dem Land Kanaan als auch jetzt bei seinem Rückzug in das Land Kanaan ihm Gott einen Einblick in die geistliche Welt gegeben hat, dass er da Engel gesehen hat. Aber trotzdem blieb der Jakob hier erstmal bei seinen gewohnten Wegen. Seht hier im Vers 4. Und Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau in das Land Seir, das Gebiet Edom. Und er befahl ihnen: So sollt ihr zu meinem Herrn, zu Esau, sagen: So spricht dein Knecht Jakob. Bei Laban habe ich mich als Fremder aufgehalten und bin bis jetzt geblieben. Und ich habe Rinder und Esel, Schafe und Knechte und Mägde. Also ich brauche nichts von dem Erbe vom Papa. Ich habe alles, was ich brauche. Ich komme nicht, um dir irgendwas streitig zu machen. Und ich sende Boten, es meinem Herrn mitzuteilen, um Gunst zu finden in deinen Augen. Also seht hier diese Schleimaktion. Ich, dein Knecht und meinem Herrn. Vers 7. Und die Boten kehrten zu Jakob zurück und sagten: Wir sind zu deinem Bruder Esau gekommen und er zieht dir auch schon entgegen. Und 400 Mann mit ihm. Oh, warum 400 Mann? Ist ein bisschen viel, wenn er mich nur begrüßen will. Also Gott dreht die Heizung hier ein Stück weiter auf und Jakob kommt ins Schwitzen. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde Angst. Aber er bleibt bei seinen eigenen Strategien. Jakob ist einer, der es versteht, die Dinge zu regeln. So ein Typ war der Jakob. Und er teilte das Volk, das bei ihm war, die Schafe, die Rinder und die Kamele in zwei Lager. Er sagte sich nämlich: Wenn Esau über das eine Lager kommt und es schlägt, dann wird das übrig gebliebene Lager entkommen können. Also er lebt noch immer selbstgenügsam. So seine eigenen, ich regel das schon irgendwie. Seine eigene Schlauheit. Und Jakob sprach: Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaac, Herr, der du zu mir geredet hast. Hier ist es zumindest das erste Mal überliefert, dass Jakob betet. Gebetslosigkeit ist immer ein Zeichen für Selbstgenügsamkeit. Immer ein Zeichen, dass wir unser Vertrauen auf uns selbst, auf unsere eigene Kraft setzen und nicht auf Gottes Kraft. Dass wir unabhängig leben von ihm statt abhängig von Gott. Und seht hier, wann Jakob gebetet hat. Nachdem er seinen Plan geschmiedet hat und nachdem er alles vorbereitet hat. Kommt euch das bekannt vor? Hast du jemals zuerst deine Pläne umgesetzt und deinen Kopf durchgesetzt und dann gebetet, Herr, segne du meine Pläne? Nein, ich auch noch nie. Ist eigentlich für uns eine total theoretische Bibelstunde, vielleicht für die, die es irgendwann mal im Internet hören. In Jesaja 55, Vers 8 sagt der Herr, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Oder denkt an Sprüche 3, Vers 5, kennen auch viele. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Wege. Sei nicht weise in deinen Augen. Das heißt hier nicht, dass wir nicht denken sollen, dass wir unser Denken abgeben sollen, okay? Aber stütz dich nicht auf deinen Verstand. Das soll nicht das sein, worauf du vertraust. Deine eigene Weisheit. Sei nicht weise in deinen Augen. Fürchte den Herrn. Also wir müssen zuerst beten. Oder beten, während wir unsere Pläne schmieden oder unsere Pläne betend schmieden, in Gemeinschaft, im Gespräch mit dem Herrn. Nicht unabhängig von ihm. Auf der Pastorenkonferenz vor 2 Wochen haben wir ein altes Kirchenlied aus dem 19. Jahrhundert gesungen. What a friend we have in Jesus. Welch ein Freund ist unser Jesus. Gibt es auch eine deutsche Übersetzung. Aber ich möchte euch gern mal es wörtlich übersetzen. Es reimt sich nicht so gut, aber drückt ein bisschen genauer aus. Es geht folgendermaßen, dieses Lied. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Also was für einen Freund wir in Jesus haben, der all unsere Sünden und Sorgen trägt. Was für ein Privileg, dass wir alles zu Gott bringen dürfen im Gebet. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Oh, was wir oft an Frieden aufgeben. Oh, was wir an unnötigen Schmerzen tragen, nur weil wir nicht alles im Gebet zu Gott bringen. Es ist so wahr, oder? Wenn wir immer alles zu ihm bringen würden, wenn wir uns immer nach seiner Führung ausstrecken würden, dann hätten wir uns so manches Leid erspart, oder? Lass uns das Gebet von Jakob betrachten hier. Vers 10, und Jakob sprach, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, der du zu mir geredet hast, kehre zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft und ich will dir Gutes tun. Also zuerst erinnert er sich an das, wer Gott ist. Sieh mal auch beim Vater unser zuerst. Vater unser, der du bist im Himmel. Es ist gut, wenn wir uns das mal vor Augen halten, mit wem wir hier im Gespräch sind. Das setzt die Dinge auch wieder in die rechte Perspektive. Ich mit dem allmächtigen Gott reden kann, Gott, der treu war seinen Vätern. Also erinnert sich an das, wer Gott ist und an seine Verheißungen. Und dann im Vers 11 betet er weiter, ich bin zu gering für alle Gnadenerweise und all die Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Denn mit meinem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen und nun bin ich zu zwei Lagern geworden. Gott hat mich so vermehrt, Gott hat mich so gesegnet, ich hatte bei meinem Auszug nicht mehr als den Stab in meiner Hand, die Klamotten an meinem Leib. Aber jetzt siehe, ich bin zu zwei großen Lagern geworden. Er war ein wohlhabender Mann. Und er bekennt hier, dass er nicht würdig ist. Dass es alles Gnade ist. Und wenn du betest, dann komm zu Gott auf Grundlage von seiner Gnade. Nicht voll Selbstgerechtigkeit. Gott sieh, wie toll ich bin. Und wie brav ich gelebt habe und deswegen verdiene ich, dass du mich segnest. Das wird nicht funktionieren. Sondern demütig. Ich weiß, dass ich es nicht verdiene, aber ich komme mit meinen Bitten auf der Grundlage von dem, was Jesus für mich getan hat. Ich weiß, es ist nicht, weil es ich verdient habe, aber Jesus hat es für mich verdient. Und darauf vertraue ich. Auf der Grundlage bringe ich meine Anliegen vor. Und dann, Vers 12, bringt er seine Anliegen vor. Da betet hier ein einfaches Gebet. Rette mich doch vor der Hand meines Bruders, vor der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn, dass er nicht etwa komme und mich schlage, die Mutter samt den Kindern, seine ganze Familie. Ein einfaches, ein ehrliches Gebet. Wenn wir beten, wir brauchen keine besondere Gebetssprache, nicht eine besondere Gebetsstimme. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Manche Christen haben das, in so manchen christlichen Kreisen, sobald die Leute zu beten anfangen, ist es eine Oktave höher und es ist salbungsvoll. Oh Jesus. Wir können ganz normal reden. Wir brauchen auch keine salbungsvollen Worte. O allmächtiger Gott, der du über den Cherubimen thronst, bla bla bla, irgendwas. Nee, wir können ganz normal mit Gott reden, wie wir halt reden, wie unser Schnabel gewachsen ist. Er weiß sowieso alles. Und wir dürfen ihm einfach ehrlich sagen, was uns bedrückt. Lies die Psalmen. Die Psalmen sind ein wunderbares Beispiel dafür. David hat Gott einfach sein Herz ausgeschüttet. Was immer es war, selbst wenn es nicht besonders geistlich war, was gerade abging. Oh Herr, ich hasse meine Feinde, bring sie alle um, lass sie alle sterben. Sie sollen kinderlos sein. Lest mal, was er alles gebetet hat. Und meistens, während er betet, hat Gott dann sein Herz verändert und er hatte am Ende eine andere Sichtweise. Aber wir können ehrlich zu Gott kommen, so beten, so mit ihm reden, wie wir mit einer anderen Person auch reden würden. Er weiß sowieso alles. Der Zweck von Gebet ist nicht, Gott zu informieren. Nee, er weiß schon alles. Der Zweck von Gebet ist, damit wir unser Herz auf ihn ausrichten, damit wir sozusagen Gott in unsere Situation bringen, damit wir ihn sehen in unseren Problemen und dass wir alles ihm anvertrauen. Also, Jakob betet hier ganz einfach. Rette mich, Gott, ich habe Angst vor Esau. Vers 13, du hast doch selbst gesagt, Gutes, ja Gutes will ich dir tun und deine Nachkommenschaft zahlreich machen wie den Sand des Meeres, den man vor Mengen nicht zählen kann. Das ist die Verheißung, die Gott schon seinem Vorvater Abraham gegeben hat, seinem Opa. Erinnert Gott nochmals an seine Verheißung. Und nicht, dass Gott senil ist und er ihn erinnern muss. Nee, was Jakob hier tut, er klammert sich
an Gottes Verheißung im Gebet.
Im 1. Johannes 5, Vers 14 steht, wenn wir nach seinem Willen bitten, wissen wir, dass er uns erhört. Denn Gott will seinen Willen tun, ist eigentlich logisch. Und so, wenn wir nach seinem Willen beten, seinem Herz gemäß, dann wissen wir, dass wir schon so gut die empfangen haben. Denn Gott will seinen Willen tun und er will uns gebrauchen, unser Gebet, um ihn zu verwirklichen. Also ein gutes Gebet, das Jakob hier betet. Aber dann geht er gleich wieder zurück zu seinem Plan. Also er steht auf vom Gebet und zieht weiter sein Ding durch. Schon mal getan? Ich mag die Bibel, das ist so ein ehrliches Buch, das ist wie im echten Leben. Wie bei uns auch. Vers 14, und er übernachtete dort in jener Nacht und er nahm von dem, was in seine Hand gekommen war, ein Geschenk für seinen Bruder Esau. 200 Ziegen und 20 Böcke, 200 Mutterschafe und 20 Widder, 30 säugende Kamele mit ihren Fohlen, 40 Kühe und 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 Eselhengste. Und er gab sie in die Hand seiner Knechte, Herde für Herde besonders, und sagte zu seinen Knechten, zieht vor mir her und lasst einen Abstand zwischen Herde und Herde. Also wir sehen schon, Jakob war ein unglaublich reicher Mann. Und er befahl dem Ersten und sagte, wenn mein Bruder Esau dir begegnet und dich fragt, wem gehörst du an und wohin gehst du und wem gehören diese da vor dir, das ganze Zeug hier, das ganze Vieh, dann sollst du sagen, deinem Knecht Jakob, es ist ein Geschenk, gesandt an meinen Herrn, an Esau. Seht hier wieder, Knecht und der Herr, Schleim, das ist so die größte Schleimaktion, die in der Bibel berichtet wird. Und nach dem zweiten und auch dem dritten und allen, die hinter den Herden hergingen, befahl er, nach diesem Wort sollt ihr zu Esau reden, wenn ihr ihn trefft, und sollt sagen, siehe, dein Knecht Jakob ist selbst hinter uns. Denn er sagte sich, ich will ihn versöhnen durch das Geschenk, das von mir hergeht. Danach will ich sein Angesicht sehen. Vielleicht wird er mich annehmen. So zog das Geschenk vor ihm her, er aber übernachtete in jener Nacht im Lager. Was für eine Schleimaktion, hä? Hier haben wir fünf Herden, mindestens fünf Herden, die mit einem Abstand hintereinander dem Esau entgegenziehen. Hey, wow, was ist das hier, die 200 Ziegen und Böcke? Oh, das ist ein Geschenk von Jakob an seinen Herrn, Esau. Und ein paar Minuten später, oh, und was ist mit den 220 Schafen und Widdern hier? Oh, das ist auch ein Geschenk von deinem Knecht für seinen Herrn Esau. Aber halt, da kommt noch ein ganzer Fuhrpark an Kamelen. So 30 BMWs. Oh, das ist noch ein Geschenk von meinem Herrn Esau. Und dann kommt noch eine Herde Steaks und eine Herde Esel, so die Volkswagen. Also ein sehr, sehr großzügiges Geschenk. So zog das Geschenk vor ihm her, er aber übernachtete in jener Nacht im Lager. Und er stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog über die Furt des Jabok. Das war ein einschneidender Grenzfluss im heutigen Jordanien. Ich war schon dort. Interessanter Platz. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Vers 25, und Jakob blieb allein zurück. Jakob musste nach all diesem Stress einfach mal allein sein. Das brauchen wir alle.
Es ist gut, wenn wir uns solche Zeiten nehmen, wo wir mal ruhig werden. Manche Leute kommen so in Stress und halten sich selber so im Stress, dass sie nie ruhig werden, überhaupt mal auf ihr Herz zu hören oder auf Gott zu hören, sich auszurichten. Aber hier ist er, das alte Schlitzohr. Sitzt da in der Stille. Allein. Allein mit sich selbst. Wird allein mit sich selbst konfrontiert. Mit dem, was er ist. Und ich kann mir vorstellen, während er da sitzt in seinem Herzen, war es alles andere als still. Das sind diese Ereignisse der letzten Tage durch den Kopf geschossen und dieser Showdown mit seinem Bruder, der auf ihn wartet am nächsten Morgen und diese ganzen Tricks und vielleicht war seine ganze Strategie hier in seinen Gedanken. Seine Gedanken sind wahrscheinlich gerast, während er da gesessen ist und sein schlechtes Gewissen, die Angst. Wahrscheinlich ist es so bei jedem Knacksen des Feuers oder im Gebüsch, was immer, aufgeschreckt. Jakob war allein mit sich selbst, mit dem, was er wirklich war. Aber halt, er war nicht allein. Plötzlich packt ihn ein Kerl. Seht hier im Vers 25 weiter, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Die ganze Nacht lang, ist ganz schön anstrengend, nach so einer Woche vor allem. Und Jakob war ein alter Mann, der war um die 90, ne? Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk. Also der Mann, wir werden gleich sehen, Engel Gottes oder vielleicht der Engel Gottes selbst. Jakob war ein harter Knochen. Jakob war keiner, der leicht aufgab. Jakob war einer, der mit dem Kopf durch die Wand wollte. Und als er sah, dieser Engel, dass er nicht überwältigen konnte, dass der Jakob nicht aufgab, berührte er sein Hüftgelenk. Und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Das heißt, dieser Mann, der war viel stärker als Jakob eigentlich. Das war nicht so ein Ringkampf, wo es hin und her ging und einmal hat der eine und dann der andere so hin und her. Nee, es war eher so, wie wenn ich mit meinen Kindern Armdrücken mache zum Beispiel. Und die geben alles und ich gebe so nach. So bis sie am Ende ihre Kraft sind und dann mache ich boink. Das ist, was Gott hier tut. Das ist eher so, wie das, was ich durchgemacht habe mit unseren Jungs, als sie die Trotzphase durchgemacht haben manchmal. Meistens beim Zähneputzen. Und mir gesagt, nee, die Mama soll uns die Zähne putzen. Nee, ich mache das jetzt. Nein! Musste dann öfter mal den Schwitzkasten nehmen und putzen. Und das ist eigentlich perfekt, wenn Kinder schreien, kann man ihnen am besten die Zähne putzen, weil dann haben sie den Mund auf. Und ich habe sie dann öfter mal gehalten und gesagt, hey, ändere deine Einstellung. Ändere deine Einstellung. Und der kleine Zweijährige hat gebrüllt, ganze Energie und gestrampelt und getreten. Und ich habe ihm natürlich immer so gehalten, dass er mich nicht treffen konnte. Aber ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr Kinder habt, dass die manchmal so austicken, dass du gar nicht mehr rational mit ihnen reden kannst. Und ich habe sie dann so lange gehalten, bis sie sich beruhigt haben. Bis sie willig waren, sich zu fügen. Manchmal war es ganz schön lange, bis sie am Ende ihrer Energie waren. Und das ist, was der Herr hier mit dem Jakob macht. Er bringt ihn an das Ende von sich selbst, an das Ende von seinen Kräften, von seinem Eigensinn, von seinem Fleisch, würden wir biblisch gesprochen sagen. Vielleicht ist das ja gerade deine Situation in deinem Leben, dass Gott dich festhält in irgendeiner Situation, in irgendwelchen Umständen und du haust und du trittst und du wehrst dich mit Händen und Füßen. Kämpfst du gegen Gott? Kämpfst du gegen Gottes Wort? Gegen Gottes Ruf? Oder kämpfst du diesen geistigen Kampf, in dem wir sind, aus eigener Kraft? Selbstgenügsamkeit? Hast du so einen stolzen, so einen unabhängigen Geist wie der Jakob? Also sie kämpfen und dann, als der Jakob nach einer durchgekämpften Nacht doch immer nicht bereit war, aufzugeben, da verrenkte der Herr das Hüftgelenk von Jakob. Man könnte euch reinversetzen, wie ein ausgerenktes Hüftgelenk sich anfühlen muss. Kann ich mir gar nicht vorstellen. So, oh. Aber eines kannst du nimmer mit einem verrenkten Hüftgelenk. Und es ist davon laufen. Und das hat Jakob sein ganzes Leben lang getan. Vielleicht du auch. Wir denken oft, dass unsere Schwachheiten das größte Hindernis sind für unser geistliches Leben. Oder dass Gott uns gebrauchen kann. Aber das stimmt nicht. Unser größtes Problem ist unsere Reststärke. Dieser letzte Rest von uns, wo wir uns auch stark fühlen. Wo wir noch unabhängig von Gott leben. Wo wir noch selbstgenügsam leben. Das ist unser größtes Problem. Und wenn es nur das ist, dass du sagst, ich weiß, dass ich schwach bin und dass ich oft versucht werde, aber hey Gott, ich habe zumindest einen starken Willen und den gebe ich dir. Den setze ich ein und Herr, du wirst sehen, wie ich kämpfen werde gegen die Sünde. Und du vertraust auf dich selbst. Und weißt du was, du wirst fallen. Immer und immer und immer wieder. Bis du verzweifelt ausrufst, wie Paulus im Römerbrief im Kapitel 7. Was ich tun will, das tue ich nicht. Und was ich nicht tun will, das tue ich. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib der Sünde? Sieh dir, er ist endlich beim Wehr angelangt. Nimmer länger, wie werde ich mich retten, meine Strategien, sondern wer? Er hat sein Vertrauen auf jemand anderen außerhalb von sich selbst gesetzt. Seine Stärke ist gebrochen. Er wendet sich an jemanden außerhalb. Und wir wissen natürlich, wer das ist. Im nächsten Vers lesen wir davon, es ist Jesus. Und das ist der Anfang eines siegreichen Lebens. Wenn wir unser Vertrauen von uns selbst wegsetzen, endlich auf Jesus allein. Paulus schreibt in Vers 18 in Römer 7, ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Und das Schlüsselwort in diesem Vers ist das Wort nichts. Könnt ihr anstreichen. Nichts. Ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Glaubst du das wirklich? In deinem praktischen Leben? Oder würdest du eher sagen, ich weiß, dass in mir nicht viel Gutes wohnt? Aber ein bisschen doch. Ein bisschen was kriege ich doch gebacken. Ohne Gott. Unser größtes Problem ist, dass wir dieses Nichts nicht wirklich glauben. Und dann leben wir wieder im Selbstvertrauen. Und wem wir vertrauen, das macht den Unterschied aus in unserem Leben, in unserem geistigen Leben. Wem wir vertrauen. Ich traue mich mal wetten, dass die meisten von uns diesen Vers nicht angestrichen haben. Ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Den mögen wir nicht, den Vers, oder? Der kitzelt nicht unser Selbstvertrauen. unseren Selbstwert, unser Selbstwertgefühl. Wir sterben uns selbst nicht gerne, wie Jesus gesagt hat. In Johannes 15 hat Jesus gesagt, kennt ihr auch alle den Vers, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nichts. Da haben wir das Wort wieder. Glaubst du das? Getrennt von ihm kann ich nichts tun? Lebst du so? Paulus sagte, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Weil dann muss ich auf Jesus allein vertrauen. Und auf seine Gnade, dann muss ich aus seiner Gnade, aus seinen Ressourcen leben. Und ich habe erlebt, dass er so viel mehr durch mich tun kann, als was ich zustande bringe, wenn ich alleine aus meiner eigenen Kraft, aus meiner eigenen Energie, aus meiner eigenen Begabung und Anstrengung lebe. Und schaut euch den Paulus an, diesen kleinen, kranken, schwachen Mann. Solange der Paulus versucht hat, die Juden durch seinen eigenen großen Intellekt, und den hatte er, zu überzeugen, solange er versucht hat, seinen Plan durchzudrücken und ein Apostel zu den Juden zu sein, hat er nichts als Streit und Unfrieden verursacht. Und dann, als ihn die Jünger in Damaskus weggeschickt haben und Gott seinen Eigenwillen nach ein paar Jahren in der Wüste gebrochen hatte, und er seine Berufung zu den Heiden annahm, dann seht, was für eine Frucht er gebracht hat. Trotz riesigen Widerständen. Paulus, oder wir können sagen, Gott durch Paulus hat fast die ganze Welt damals mit dem Evangelium erreicht. Wow! Und wir schauen heute zurück auf das Leben von Paulus und wir sagen, das war übernatürlich. Da war Gott am Wirken, das war Gottes Werk. Und so soll es sein, auch in unserem Leben. Jesus will nicht nur Teil unseres Lebens sein, den wir so hinzufügen in unserem Leben. Jesus will unser Leben sein. Wie Paulus auch gesagt hat, das Leben ist für mich Christus. Also Gott bricht hier Jakobs Stärke, er bringt hier Jakob in die richtige Geisteshaltung. Vers 27, da sagte er, der Engel, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er, Jakob, aber sagte, ich lass dich nicht los, es sei denn, dass du mich vorher segnest. Also wir müssen wieder das richtige Bild hier haben. Das heißt jetzt nicht, dass Jakob den Engel im Schwitzkasten hasste und gesagt hat, ich lass dich nicht los. In Hosea 12, im Vers 5 lesen wir, er kämpfte mit dem Engel und war überlegen. Er weinte und flehte ihn um Gnade an. Das heißt, Jakob war an diesem Punkt, wo er gemerkt hat, er wird den Kampf nicht gewinnen und er ist so schwach und er klammert sich verzweifelt an diesen Engel oder an Gott und sagt, segne mich, ich lass dich nicht gehen, bevor du mich segnest. Das ist das richtige Bild. Auf gut Deutsch, ich brauche dich. Ich bin abhängig von dir. Ohne dich kann ich nichts tun. Du Herr, ich Diener. Oder wie Jesus gebetet hat, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das war hier das Gethsemane von Jakob. Und jeder Christ muss an diesen Punkt kommen. Zumindest wenn er ein fruchtbarer Nachfolger sein will. Und hier für Jakob am Fluss Jabok. Jakob und am Fluss Jabok. Sag das mal 10-mal schnell. Am Fluss Jabok wurde die Herrschaftsfrage geklärt im Leben von Jakob. Vers 28. Jetzt legen wir Schnelligkeit zu, das war die Schlüsselstelle heute. Da sprach er, Gott oder der Engel zu ihm, was ist dein Name? Er sagte, Jakob, Fersenhalter, Betrüger, Manipulierer. Es tut weh, wenn man sich die Wahrheit eingestehen muss. Da sprach er, der Engel, nicht mehr Jakob soll der Name sein, sondern Israel. Bedeutet so viel wie Kämpfer Gottes oder vielleicht könnten wir sagen Soldat Gottes. Einer, der unter Befehlsgewalt Gottes steht. Einer, der regiert ist von Gott. Und ihr wisst, ein neuer Name in der Bibel bedeutet immer eine Veränderung. Wir haben hier eine neue Geburt, könnten wir fast sagen, einen neuen Jakob. Da ist was gebrochen in ihm. Und Jakob fragte und sagte, teile mir doch deinen Namen mit, jetzt wo wir uns vorgestellt haben und nicht dir gesagt hatte, hey, ich bin Betrüger, teile mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte, warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Stätte den Namen Phnuel, das bedeutet so viel wie Angesicht Gottes. Denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Phnuel vorüberkam und er hinkte an seiner Hüfte. Darum essen die Söhne Israel bis zum heutigen Tag nicht den Hüftmuskel, der über dem Hüftgelenk ist, weil er das Hüftgelenk Jakobs, den Hüftmuskel, berührt hat. Und alles, was Gott anrührt, ist heilig. Ist Volksfrömmigkeit hier, das steht nicht irgendwo im Gesetz oder so. Aber es war so eine Volksfrömmigkeit, die sich da ergeben hat. Und Jakob erhob seine Augen und sah, und siehe, Esau kam und mit ihm 400 Mann. Und da verteilte er die Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Mägde und er stellte die Mägde und ihre Kinder vorne an und Lea und ihre Kinder dahinter und Rahel, die Lieblingsfrau, und Josef, ihren Sohn zuletzt. Er selbst aber ging vor ihnen her und warf sich 7-mal zur Erde nieder, bis er nahe an seinen Bruder herangekommen war. Also 7-mal Geste der Unterwürfigkeit. Hatte eine ganz andere Einstellung als 20 Jahre zuvor, seinem Bruder gegenüber. Und Philipperbrief sagt uns natürlich, achtet einer den anderen höher als euch selbst. Esau aber lief ihm entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und sie weinten. Und er hob seine Augen und sah die Frauen und die Kinder und sagte, wer sind diese bei dir? Jakob war der voll Testosteron und hatte wahrscheinlich eine tiefe Stimme. Wer sind diese bei dir? Er sagte, die Kinder, die Gott meinem Knecht aus Gnaden geschenkt hat. Da traten die Mägde heran, sie und ihre Kinder, und verneigten sich. Und auch Lea trat heran und ihre Kinder, und sie verneigten sich. Und danach traten Josef und Rahel heran und verneigten sich. Und er sagte, was willst du mit diesem ganzen Lager, dem ich begegnet bin? Er sagte, um Gunst zu finden in den Augen meines Herrn. Da sagte Esau, ich habe genug, mein Bruder. Es sei dein, was du hast. Jakob aber sagte, nicht doch, wenn ich überhaupt Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann nimm mein Geschenk aus meiner Hand. Denn ich habe ja doch dein Angesicht gesehen, wie man das Angesicht Gottes sieht, und du hast Gefallen an mir gehabt. Also, du warst gnädig mir gegenüber, so wie Gott mir gnädig ist. Nimm doch mein Geschenk, das dir überbracht worden ist. Denn Gott hat es mir aus Gnaden geschenkt und ich habe alles. Und als er in ihn drang, dann nahm er es. Und indem er es annahm, war es auch ein Zeichen, dass er Jakob vergeben hat. Und es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, was Jakob hier im Vers 11 gesagt hat, denn Gott hat mir aus Gnaden geschenkt, alles, was ich habe. Es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass alles, was wir haben, aus Gottes Gnade allein ist. Also wenn du erfolgreich bist oder reich bist, dann werd nicht überheblich und sag, hey Leute, seht, wie toll ich bin, sondern sei dankbar und sag, seht, wie ich gesegnet ich bin. Leute, seht, wie toll mein Gott ist. Vers 12. Und Esau sagte, lass uns aufbrechen und weiterziehen und ich will vor dir herziehen. Er aber sagte zu ihm, mein Herr, weiß, dass die Kinder zart sind und dass säugende Schafe und Kühe bei mir sind. Wenn man sie nur einen Tag zu schnell triebe, so würde die ganze Herde sterben. Mein Herr ziehe doch vor seinem Knecht hin. Ich will einherziehen nach meiner Gemächlichkeit, nach dem Schritt des Viehs, das vor mir ist, und nach dem Schritt der Kinder, bis ich zu meinem Herrn nach Seir komme. Da sagte Esau, ich will doch von dem Volk, das bei mir ist, einige bei dir zurücklassen. Er aber sagte, wozu das? Möge ich doch nur Gunst finden in den Augen meines Herrn. So kehrte Esau an diesem Tag auf seinem Weg nach Seir zurück. Also so ganz geheuer war dem Jakob die Sache noch immer nicht. Wir werden gleich sehen, er zog auch nicht nach Seir in den Süden hinunter, sondern er zog ja weiter nördlich, so in die Mitte eurer Landkarte, wenn ihr auf eure Karte schaut vom Alten Testament. Und Jakob brach auf nach Sukkot und baute sich ein Haus, und seinem Vieh machte er Hütten. Darum gab er den Ort den Namen Sukkot. Sukkot bedeutet so viel wie Hütten, also sehr kreativ. Und Jakob kam wohlbehalten zur Stadt Sichem, die im Land Kanaan ist, als er aus Paddan Aram kam und lagerte vor der Stadt. Und er kaufte das Feldstück, wo er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Söhne Hamors, des Vaters Sichems, für 100 Kisita. Das muss eine spanische Währungseinheit sein oder mexikanische, oder? Kisita? Klingt spanisch für mich. Und er richtete dort einen Altar auf und nannte ihn Gott, der Gott Israels. Also er hat jetzt zwei Andenken daran, wer Gott ist. Er hatte den Altar und er hatte sein Humpeln. Kämpfst du gegen Gott? Bist du bereit aufzugeben? Wenn ja, dann lass uns noch einen Moment der Stille halten, in dem du Gott es sagen kannst, ganz persönlich. Dann kann das heute dein Jabok-Tag sein, dein Gethsemane-Tag. Und das wird allen Unterschied der Welt machen in deinem Leben, wenn du ihn Herr sein lässt und ihm allein vertraust. Lass uns einen Moment der Stille halten. Es ist wichtig, dass wir reagieren auf das, was Gott uns sagt, dass es nicht nur theoretisch bleibt, sondern Praxis wird in unserem Leben. Vater, wie dankbar wir sind, dass du ein Gott bist, der uns nicht fallen lässt. Dass du ein Gott bist, der Gnade hat auf tausende Generationen hin. Aber dass du auch einer bist, der unseren Müll nicht durchgehen lässt und uns da immer wieder treu nachgeht und mit uns ringt, um uns ringt. Und Herr, wir sehen es in dieser Geschichte von Jakob, dass nicht Jakob der war, der den Kampf begonnen hat, sondern du warst es, weil Jakob dir wertvoll war. Und Herr, wenn du mit uns ringst, dann nur, weil wir dir wertvoll sind und weil wir dein Augapfel sind. Ich danke dir, dass du uns so lieb hast, Herr, dass du uns nicht verloren gehen lässt. Zumindest nicht ohne Kampf. Dass du uns nachgehst. Und Herr, wenn du mit uns ringst, dann heißt es auch nur, dass du uns in deinen Armen hältst. Und so, Herr, wollen wir uns neu entscheiden, heute Morgen, dich, Herr, sein zu lassen in unserem Leben. Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und dir allein wollen wir vertrauen. Denn du allein bist vertrauenswürdig. Ganz sicher nicht wir, aber du bist es. Du bist wunderbarer Gott. Und dich beten wir an heute. Dir wollen wir folgen. Nur du bist es wert.